Deep Purple, Pink Floyd, Uriah Heep, so das waren so die 70er bis frühe 80er und war ein relativ breites Spektrum von Klassik bis Jazz und alles, was dazwischen liegt. Ich habe in letzter Zeit auch einige Vinyl-Platten Jazz dann auch gekauft mit vorwiegend Saxophonisten beispielsweise. Ich wünsche mir, dass wieder mehr auch auf das geguckt wird, was man da macht und dass man die Wirkung dessen, was man tut, vielleicht auch schon mal ein bisschen mitdenkt bei dem, was man macht. Irgendwie, bevor man die Leute kribbelig macht oder nervös oder verängstigt oder verschreckt, dass man sich dann wirklich mit den Themen mal ein bisschen genauer auseinandersetzt, als es durch die Schnelllebigkeit und diverse Empörungswellen in den letzten Jahren sich entwickelt hat.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Hauptstadtkorrespondent für Phoenix, Erhard Schäfer. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie dabei sind. Es geht los in diesem Podcast immer mit einem Spiel. Das heißt, kurze Frage, kurze Antwort. Da müssen Sie entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Ein guter Platz draußen für ein interessantes Buch in Berlin ist?
Oh, da gibt es ziemlich viele. Da müssen wir auf Anhieb. Boah, fällt mir nicht leicht. Muss ich passen.
Der schlimmste Ort in Berlin für mich ist?
Dunkle, einsame U-Bahnhöfe im Winter.
Dieses Instrument kann ich spielen?
Gitarre.
Wo haben Sie es gelernt?
Wann haben Sie es gelernt? Oh, schon relativ lange, so seit ich 16, ich glaube mit 16 meine erste Gitarre bekommen. Damals nie damit gerechnet, dass es überhaupt was eine geben würde. Ich glaube auch nach wie vor eines der schönsten Geschenke, die ich je bekommen habe, damals zu Weihnachten von meinen Eltern. Und ja, dann habe ich angefangen, überwiegend autodidaktisch, wie man ja so schön sagt, oder mit ein bisschen Hilfe von Leuten, die schon ein bisschen mehr konnten, aber... Ja, aber ohne richtige Kurse.
Packen Sie denn eine Gitarre noch manchmal aus zu Hause?
Oft.
Ja, okay.
Oft. Es ist auch mehr als eine inzwischen.
Okay, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Das letzte Mal im Kino war ich und welchen Film habe ich gesehen?
Letztes Mal im Kino war ich am Sonntag, gerade vor einer Woche. Der Film heißt Liebhaberin, ist produziert von einem ehemaligen Kommilitonen von mir, der jetzt Filmproduzent ist und lief auf der Berlinale.
Und empfehlenswert?
Absolut.
Milch ist für mich?
Zutat.
Für?
Zum Beispiel Kaffee, gelegentlich mal Müsli, Pudding, solche Sachen.
Mickey Mouse oder Donald Duck?
Donald.
Lesung oder Theater?
Beides.
Haben Sie Humor, wenn Sie allein sind?
Dass ich wenn über Sie mich selber lache so, oder,
ja, oder über Sachen, witzig, die ich sehe. Oder,
ja. Ja. Okay. Ich kann mich sehr amüsieren.
Wobei andere. Zum Beispiel...
Ein gutes Kabarett, gute Comedians, gute Komödien, ja.
Diesen Gesprächspartner hätte ich gerne mal, aber mit dem konnte ich noch nicht sprechen.
Oh, das sind zu viele.
Gibt es zwei, drei?
Michel Friedmann ist so einer, den ich hochinteressant finde. Mit Igor Levit würde ich gerne mal länger reden. Wir kennen uns ein bisschen, aber hat noch nicht Gelegenheit, auch mal länger auch zu sitzen. Bastian Pastewka ist so einer, nämlich kurz getroffen beim Fernsehpreis. Ja, und da ließe sich sehr weit fortsetzen.
Wenn Sie Ihren Job beschreiben würden, was Sie so machen, vielleicht für jemanden, der nicht weiß, was ein Hauptstadtkorrespondent macht, jetzt können Sie auch gerne ein bisschen länger werden, was machen Sie den ganzen Tag über?
Der Hauptstadtkorrespondent für meinen tapferen kleinen Spartenkanal versucht, den Überblick zu behalten über die politische Lage hier in der Hauptstadt, was in den Parteien passiert, was im Parlament passiert, in den Fraktionen des Parlaments, was an Gesetzgebung unterwegs ist, was an aktuellen und manchmal guten und manchmal nicht ganz so ernstzunehmenden Vorschlägen in der Welt ist. Und versucht das dann für die Sendezentrale einzuordnen und zu sagen, ist es wichtig oder ist es weniger wichtig und daraus wird vielleicht was und die Lage in der Partei XY ist gerade so und so und dafür sind wir eigentlich da in erster Linie und in zweiter Linie und da werden wir aber sichtbarer, machen wir das natürlich auch fürs Publikum dann, indem wir Interviews führen, indem wir Debatten begleiten, indem wir bei Schaltgesprächen die politische Lage analysieren oder beschreiben. Ja, das ist es im Großen und Ganzen.
Wenn Sie jetzt einen Tag beschreiben müssten, es ist ja jetzt nicht jeder Tag gleich, sondern es ist ja je nach Lage sehr, sehr unterschiedlich. Aber was sind so die Hauptaufgaben, haben Sie beschrieben, aber wie kann ich mir so einen Tag vorstellen, wie geht ein Tag los? was sind denn die Aufgaben konkret?
Das fängt meistens mit Konferenzen an, wo wir uns zuschalten, zu den Senderkonferenzen in Bonn auch über Teams, wo wir dann mitreden, wenn wir was zu sagen haben zu bestimmten Themen oder zu möglichen Gästen, die auch von Bonn dann eingeladen werden oder von den Kollegen in Bonn dann auch befragt werden, also Schaltgespräche von den Moderatoren dort. Jetzt hatten wir gerade vergangene Woche eine Sitzungswoche im Bundestag, haben auch in der kommenden Woche eine Sitzungswoche im Bundestag. Da ist es sehr gut durchorganisiert, was wir machen. Dann haben wir dienstags mit den Fraktionen und den Statements der Fraktionsspitzen zu tun, die wir übertragen, sammeln, Ausschnitte vorbereiten und einordnen oder beziehungsweise anmoderieren. Donnerstags und freitags machen wir die sogenannten Vorlaufinterviews vor dem Plenum, 8:45. Um 9 fängt dann das Plenum an im Bundestag, wo wir dann jeweils zwei Gäste einladen zu dem meistens ersten Tagesordnungspunkt. Das war letzte Woche zum Beispiel, diese Woche war es das Tariftreuegesetz. Am Donnerstag, am Freitag stand dann das gemeinsame europäische Asylsystem auf der Tagesordnung um 9. Und dann führen wir da Doppelinterviews zu mit Politikern jeweils aus Koalition und Opposition, um die Leute schon mal vorzubereiten, das Publikum schon mal vorzubereiten auf das, was in der Debatte dann kommt.
Wie viel kann geplant werden an so einem Tag?
In Sitzungswochen eigentlich relativ viel, weil die Tage, gut, inhaltlich manchmal nicht so, aber rein vom Organisatorischen und vom Ablauf schon, das ist schon sehr ähnlich. Irgendwie. Wir hatten gerade diese Woche oder jetzt in der jetzt abgelaufenen Woche hatten wir das Problem, dass wir uns eigentlich auf ein Thema vorbereitet hatten, das dann kurzerhand verschoben worden ist und wir noch ein anderes vorbereiten mussten und auch andere Gäste einladen mussten. Das passiert in letzter Zeit auch schon mal häufiger. Das kann dann auch schon mal in Stress ausarten, aber von den Abläufen her sind gerade Sitzungswochen eigentlich damit von uns aus zumindest das Planbarste, was es gibt, außer es kommen unerwartete Sachen dazu oder zusätzliche wie Koalitionsausschuss, dann haben wir natürlich ein bisschen mehr zu tun.
Wir wollen mal ein bisschen durch Ihren Lebenslauf gehen. Sie haben von 1982 bis 88 an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster Publizistik, Anglistik und Politikwissenschaften studiert, haben einen Abschluss Magister Artium mit einer Kommunikatorstudie über Journalisten im privaten Hörfunk. Wenn Sie jetzt an die Zeit zurückdenken und den Job, den Sie jetzt haben, was hat Ihnen dieses Studium für die heutige Arbeit gebracht?
Wenn man bei der Magisterarbeit anfängt, dann vielleicht habe ich mir damals schon klar gemacht, dass man als Journalist nicht der Herr über alle Dinge ist, sondern dass man für eine bestimmte Redaktion arbeitet, mit einer bestimmten Aufgabe zu tun hat, es verschiedene Voraussetzungen gibt, die man zu erfüllen hat, dass es Arbeitsbedingungen gibt, die manche Sachen zulassen und manche weniger. Also, dass man hier nicht so der große Schlauberger ist in der Welt, sondern Teil eines Systems und auch Teil einer Idee des jeweiligen Produkts, für das man arbeitet. Und da ist man dann halt eingebunden. So, und ich glaube, ist mir schon sehr deutlich geworden, auch in dieser Kommunikatorstudie, wo ich ja im privaten Hörfunk mal da unterwegs war. Auch wenn ich damals nie damit gerechnet hätte, jemals bei einem audiovisuellen Medium zu landen und schon gar nicht beim Fernsehen, sondern meine Erwartungen waren eigentlich immer Zeitungen.
Haben Sie sich im Studium schon bei einer Zeitung, oder hatten Sie so einen Punkt, so eine Zeitung, wo Sie gesagt haben, das wäre toll, wenn ich da landen würde und das machen würde?
Nee, ich habe tatsächlich, der ganz große Traum war damals schon Süddeutsche Zeitung, da habe ich ja nie einen Hehl draus gemacht. Ich wollte immer die Seite 3 vollschreiben, weil man da so schön viel Platz hat und weil man dann auch im positiven Sinne fabulieren kann und mal was ausschmücken, auch Bilder, Gedankenbilder ausschmücken. Aber tatsächlich ist es so, dass ich während des Studiums schon laufen hatte, eine Bewerbung auf ein Volontariat bei der Westfälischen Rundschau in Dortmund. Ich habe mich zu Beginn meines Studiums im Grunde beworben und bin dann während des Studiums in der Warteliste immer weiter hochgerückt und habe dann, glaube ich, knappes halbes Jahr nach meinem Examen dann auch tatsächlich angefangen mit dem Volontariat.
Würden Sie sagen, das meiste haben Sie haben später bei Vox gearbeitet, beim WDR, Sat1, Pro7 und jetzt bei Phoenix. Ja,
das war Pro7 und Sat1 waren Produktionsfirmen. Muss man dazu sagen. Also die wiederum ein Produkt angeboten haben für diese beiden Sender.
Jetzt sind Sie bei Phoenix. Das gibt es ja manchmal, dass man in der theoretischen Ausbildung bestimmte Sachen lernt für die Tätigkeit und dann aber in der praktischen Ausbildung auch nochmal Sachen lernt, wo man denkt, die sind vielleicht viel wichtiger. Volontariat ist ja dann, man kommt ins Machen und Sie haben jetzt sehr viel Berufserfahrung. Was würden Sie denn sagen, war für die heutige Arbeit jetzt bei Phoenix am prägendsten in der praktischen Arbeit? sagen wir bei der Westfälischen Rundschau, bei Vox, bei Sat1 und ProSieben.
Ich würde sogar noch weiter zurückgehen. Ich würde sogar noch in meine freie Mitarbeit für die Lokalredaktion der Westfälischen Rundschau / Westdeutsche Allgemeine Zeitung in Lünen zurückgehen, wo ich während des Studiums auch, wo ich auch während des Studiums am Wochenende immer zugange war. Ich glaube, in der Zeit habe ich tatsächlich mit am meisten gelernt, nämlich wie pingelig man sein muss bei dieser Arbeit, die wir machen. Irgendwie angefangen, da musst du, in der Lokalredaktion musst du Vornamen richtig schreiben. Wenn du Günther mit TH schreibst, er schreibt sich aber ohne H irgendwie, dann hast du am anderen Tag einen in der Redaktion gehabt, der gesagt, sich beschwert hat und sagt, was war das denn? Wenn man unsauber gearbeitet hat bei der Beschreibung der Veranstaltung, stand auch jemand da und hat sich direkt beschwert. Also die Kommunikation war 1:1 und deswegen war die Aufgabe, ziemlich gründlich sein, ziemlich genau hingucken, nichts erfinden, sondern das, so gut es geht, zu beschreiben. Gut, da gab es dann trotzdem mal Kritik, die ist auch legitim. Und das Publikum auch schon mal eine andere Sicht auf die Dinge hatte, ist auch legitim. Aber so diese Basisarbeiten, wer, was, wie, wo, warum und das möglichst präzise aufzuschreiben, das habe ich, glaube ich, in der Zeit schon gelernt. Und das setze ich ja dann fort, das geht bis heute. Also ich muss heute, wenn ich eine Schalte mache, muss ich die Funktionen der Menschen, über die ich rede, auch richtig sagen. So, und ich muss auch genau gucken, ob von wann bis wann jemand was gemacht hat. So, also dieses Basiswissen über die Dinge und über Personen, irgendwie, das hat im Grunde da schon angefangen, in dieser Zeit als freier Mitarbeiter.
Jetzt sind Sie oder waren 1998 bis 2010 Chef vom Dienst bei Phoenix, Redakteur, aber auch bei Sat1 Chef vom Dienst. Was muss ein guter Chef vom Dienst und Redaktionsleiter waren Sie ja auch, können?
Ich glaube, in erster Linie ordentlich mit den Leuten umgehen, mit denen man zu tun hat, deren Arbeit erleichtern, für die ein gutes Umfeld schaffen, gute Arbeitsbedingungen, natürlich auch Dinge einfordern, dass sie das ordentlich machen und dass sie sich auch selber Mühe geben. Aber in erster Linie geht es mal darum, gute Arbeitsbedingungen herzustellen und zu gucken, ob Arbeitsprozesse so ablaufen, dass alle was davon haben, die daran beteiligt sind, bis hin zum Publikum.
Was kann man dafür tun?
Viel mit den Kolleginnen und Kollegen auch reden, gucken, sehr genau hingucken, funktioniert das so mit den Abläufen, funktioniert das Zusammenspiel, haben da zwei möglicherweise miteinander irgendeinen Händel, den man auflösen muss, also solche Sachen, zwischenmenschliche Dinge auch. Und auch gucken, ob journalistisch sauber gearbeitet wird, das gehört auch dazu.
Jetzt haben Sie die Westfälische Rundschau erwähnt, aber auch Arbeit bei Lokalzeitungen, beziehungsweise was Sie gelernt haben, präzise zu sein. Dann haben Sie bei privaten Sendern gearbeitet, jetzt beim öffentlichen Rundfunk. Was war denn der Unterschied bei privaten Sendern im Vergleich zur Arbeit jetzt bei öffentlich-rechtlichen? Kann man das sagen?
Das kann man sagen, aber das kann man nur dann sagen, wenn man das nicht einfach so sagt, bei denen ist es so und bei denen ist es so. Und ich habe bei zwei Produktionsfirmen, die für Privatsender gearbeitet haben, sehr unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich habe für eine Produktion gearbeitet, wo es auch total drauf ankam, die Sachen richtig darzustellen. Das musste wirklich stimmen, bis ins Detail. Und es gab da eine andere Produktionsfirma für einen anderen Privatsender, wo die Faktenlage, ich sag's mal vorsichtig, nicht ganz so wichtig war, sondern wo es darum ging, Aufmerksamkeit zu kriegen, teilweise Dinge auch zu dramatisieren. So, deswegen würde ich den Teufel tun und sagen, bei den Privaten läuft alles hoppla hopp und nur gerichtet auf den Erfolg. Und bei den Öffentlich-Rechtlichen ist alles anders, sondern man muss sich das einzelne Produkt angucken, wirklich ganz genau das einzelne Produkt und dann muss man sich gucken, in welchem Umfeld läuft es und dann muss man gucken, ob das, was da passiert und was da gesendet wird oder gemacht wird, ob das so okay ist oder ob es kritikwürdig ist.
Jetzt haben Sie, bevor Sie studiert haben, tatsächlich nach dem Abitur Zivildienst gemacht und sind nicht zum Militär gegangen. Jetzt haben wir gerade in Deutschland eine Debatte über Aufrüstung, über einen Wehrdienst, über einen freiwilligen Wehrdienst beziehungsweise verpflichtend, wenn nicht genügend Leute sich melden. Inwiefern hat diese Entscheidung für den Zivildienst Sie geprägt? Sie haben den Zivildienst in der evangelischen Kirchengemeinde gemacht. Vor diesem Hintergrund, wie denken Sie über diese Debatte nach heute?
Dass man nochmal heute, glaube ich, anders drüber nachdenken muss, als das Anfang der 80er.
Genau,
im vorigen Jahrhundert.
1979, 80, ja. So um den Dreh.
Ja.
Ich glaube, dass die Ausgangslage heute eine andere ist und ich auch heute, weil die Frage wahrscheinlich ja doch kommt, ich nicht weiß, ob ich heute so entscheiden würde wie zu dem Zeitpunkt. Also ich müsste wirklich nochmal sehr genau nachdenken. Fällt ja wahrscheinlich, kommt wahrscheinlich nicht mehr in Frage. Und ich muss mir in echt diese Frage ja nicht stellen, aber ich will nicht ausschließen, dass ich heute anders entscheiden würde.
Was hat Ihnen aber die Arbeit des Zivildienstes gebracht? Also was haben Sie daraus mitgenommen?
Ach, das war ja relativ niedrigschwellig vom Aufwand her. Ich habe immer großen Respekt gehabt vor den Zivis, die in Pflegeheimen waren, in Altenheimen, auch in Krankenhäusern, die mit ganz anderen, unter ganz anderen Bedingungen da ihre Zeit geleistet haben. Ich habe es ja ganz gut und entspannt gehabt. Ich habe zwar auch viel mit Menschen zu tun gehabt, aber hatte mehr so einen Servicecharakter. Kinder-Jugendarbeit oder sonntags in Kirchenbus fahren, Leute einsammeln und dann bei der Kirche absetzen und dann anschließend die schlecht zu Fuß waren, dann wieder nach Hause zu bringen oder, weiß ich nicht, Hausaufgabenhilfe machen und solche Dinge. Das ist ja relativ entspannt und fordert eigentlich emotional besonders. Oder hier Filmclub habe ich, glaube ich, auch noch betrieben mit, also nicht ich, aber das gab es halt auch für Jugendliche dann. Haben wir da montagsabends Filme gezeigt für, weiß ich nicht, 20 bis 50 junge Leute, weil kinomäßig in dem Ort nicht viel war. Also das ist so vom emotionalen Aufwand war das nicht so aufwendig, aber es war halt dann doch, hat man immer mit Leuten zu tun gehabt, die Unterstützung oder Hilfe brauchten.
Erinnern Sie sich noch an Diskussionen unter Gleichaltrigen? Wie wurde darüber diskutiert? Was machst du? Warum machst du das? Warum machst du das nicht? Wie war diese Debatte?
Gar nicht mal so, also ich hab's nicht als dramatisch in Erinnerung. Also es gab halt welche, die sind hingegangen, das fanden wir, die nicht zum Bund gegangen sind, halt doof und so, aber dann auch nicht so, dass man gesagt hat, das geht nicht oder du darfst nicht oder so, sondern man hatte für sich selber halt eine Antwort gefunden und hat gesagt, ich will nicht, ich will dieses System oder diese Bundeswehr zu diesem Zeitpunkt nicht unterstützen, weil die beiden Blöcke, NATO und Warschauer Pakt, so hochgerüstet waren zu dem Zeitpunkt. Wir hatten das, was die Diskussion um den NATO-Doppelbeschluss, der dann auch kam, also die waren eigentlich, beide Seiten waren so massiv ausgestattet mit Raketen und anderen Waffen, dass es eigentlich keine zusätzlichen gebraucht hätte, war damals unsere Meinung jedenfalls. Und deswegen aus dieser Haltung heraus kam auch plus dem Gedanken, man müsste Konflikte nicht militärisch lösen, sondern muss es auf friedliche Art und Weise machen, war damals unsere Überzeugung. Das waren halt die beiden Punkte, die dann dazu geführt haben, dass ich verweigert habe. Auch das, dass man bestimmte Konflikte eben ja dann doch zumindest militärisch erwidern muss, sagt man vorsichtig. Irgendwie, das sehen wir ja aktuell gerade so massiv wie schon lange nicht mehr.
Letzte Frage zu dem Lebenslauf. Ich habe gerade schon gesagt, 1998 bis 2010 waren Sie Redakteurschef vom Dienst, Moderator und stellvertretender Redaktionsleiter bei Phoenix. Jetzt sind Sie nur Phoenix-Korrespondent in Berlin. Was ist der Unterschied zwischen dem, was Sie vorher gemacht haben und jetzt? Was sind andere Aufgabenbereiche?
Na, da in Bonn habe ich Sendungen mitgeplant, mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen, habe Sendungen gefahren, wie wir das nennen in unserer Branche, saß also in der Regie, habe geguckt, dass die Zuschaltungen gestimmt haben, dass die Beiträge vorgelegen haben, dass die richtigen Beiträge da waren, habe die Regie informiert, wann was so zu passieren hat, habe Moderatorinnen an die Hand genommen und denen gesagt, was in welchem Gespräch ungefähr sie machen sollten. Also war mehr anleitend da unterwegs, wenn ich nicht selber moderiert habe. Und hier bin ich halt für das verantwortlich, was ich erzähle auf dem Sender. Das heißt, ich muss hier inhaltlich viel mehr rein in die Themen, als das als Chef vom Dienst oder Redakteur möglich ist. Ich habe es zwar immer versucht, aber wenn Sie 5, 6 Themen in so einer Vormittagsstrecke oder Nachmittagsstrecke oder in der Tageszusammenfassung zu betreuen haben, dann kommen Sie halt in die Themen schon vom Zeitaufwand oder von der nötigen Zeit dafür gar nicht so tief rein, wie wir hier das machen müssen.
Was hat Sie denn eigentlich bewogen, Journalist zu werden? Was hat Sie daran gereizt?
Ich glaube, dass ich hatte, was auch durch meine Mutter sehr gefördert, auch bei meinem Bruder, ich hatte immer viel Spaß an Sprache und am Schreiben.
Was haben Ihre Eltern gemacht? Entschuldigung.
Mein Vater hatte mal Bäcker und Konditor gelernt, ist dann ins Ruhrgebiet und hat da als Bergmann gearbeitet. Viele Jahre, auch viele Jahre Nachtschicht. Meine Mutter hat verschiedene Berufe gelernt, war unter anderem Hutmacherin, hat dann aber auch in einem Badehaus gearbeitet in Bad Nauheim bei Frankfurt und ist dann, nachdem mein Vater ins Ruhrgebiet gegangen war, auch ins Ruhrgebiet gegangen und war da dann überwiegend Hausfrau und Mutter. Also ich komme aus einem klassischen Arbeiterhaushalt.
Entschuldigung, da habe ich Sie ja gerade unterbrochen, haben Sie gesagt, warum Journalistsprache von Ihren Eltern? Ja.
Na, ich glaube, ich habe irgendwann entdeckt, ich war in Deutsch, Deutsch war immer mein bestes Fach. Ja, ja. Und Englisch kam ich auch ganz gut klar. Also immer wenn es mit Wörtern und Sätzen und solchen Sachen zu tun hatten, war ich eigentlich immer ganz gut dabei. Wohingegen ich mit so mit naturwissenschaftlichen Sachen oder Mathe relativ schwer getan habe. Also hat immer gereicht, aber es war irgendwie nie so die große Begeisterung entwickelt wie ja für Schreiben. Und dann gab es einer der auslösenden Momente war tatsächlich im Fußballverein. Ich muss ja noch in der, ja, ich war schon in der A-Jugend wahrscheinlich, hieß das damals. Und da kam der sogenannte Jugendwart und sagte, hör mal, du gehst so aufs Gymnasium. Und bei den Ruhrnachrichten in der Lokalredaktion, auch in Lünen, irgendwie, da suchen sie einen, der sich mit Jugendfußball beschäftigt. Montags. Und dann gesagt, okay. Hä? Und dann sagt er, geh da mal hin. Und damit ja eines Montags mal hinmarschiert und ging dann zu dem Sportredakteur in der Lokalredaktion und der sagte, habt ihr gespielt am Wochenende? Und ich sag ja. Dann schob er immer so eine riesige Schreibmaschine hin. Also die kennt man aber gar nicht. Also so ein richtig großes Ding und auch wirklich eine mechanische Schreibmaschine. Mhm. Spannte da ein Blatt ein und sag, schreib mal. Und dann habe ich hier mit zwei Fingern, habe ich dann einen Spielbericht gemacht von unserem Spiel vom Wochenende. Und die Hälfte davon stand dann am anderen Tag in der Zeitung. Und das war so der Anfang. Das war ganz spannend. Irgendwie, ich habe natürlich immer die Artikel montags in der Zeitung gelesen. Also wir hatten auch noch ein Zeitungsabo damals und die Zeitung ging dann auch rum morgens. Jeder durfte mal so einen Teil haben und dann gucken. Und dann hatte ich halt so diese Stereotypen, die man aus der Sportberichterstattung kennt, habe ich dann schlicht und einfach auch verwendet. Und das hat funktioniert.
Und das Interesse an Politik, vielleicht müssen wir ganz kurz sagen, während wir hier das aufnehmen, sitzt der Schäfer hier und hat eine BVB-Tasse vor sich stehen. Das Interesse an Politik kam eigentlich viel später, ne? Oder wodurch kam das Interesse an politischen Themen? Politischeren Themen ist es ja. Ich meine, lokal.
Nee, Interesse war, glaube ich, immer schon da. Also ich fand auch Lokalpolitik immer ganz interessant. Ich habe ja dann auch dadurch, dass ich während des Studiums für die Lokalredaktion gearbeitet habe, waren zwar viel Vereinsberichterstattung dabei, von Schützen angefangen bis Kleintier und alles, was es gibt, aber gelegentlich auch, oder Musik, weil Lünen ein großes Jazzfestival hat. Oh, jetzt muss ich gerade, ich glaube, es gibt es noch. Vielleicht aber auch nicht.
Also alle fahren mal nach Lünen und gucken,
wie finden das raus. Da gab es natürlich dann auch immer Anbindungen irgendwie zur Politik und dann habe ich, als ich dann Pauschalist war, in Sommerferien beispielsweise, wo man den ganzen Tag dann in der Redaktion war und da klassische Redaktionsarbeit mitgemacht hat, da gab es natürlich auch die Berührung zur Lokalpolitik und Politik insgesamt hat mich tatsächlich immer auch schon interessiert und das ist ein Thema wurde, auch im Beruf, kam dann in der Zeit des Volontariats noch deutlicher raus. Also ich habe mich immer schon dafür interessiert, was passiert im Land und in der Welt und dann war ich halt Volontär, unter anderem in der Nachrichtenredaktion, in der Wirtschaftsredaktion für den Mantelteil, in der Politik auch. Und meine ersten Berufsjahre dann nach dem Volontariat waren tatsächlich in der Nachrichtenredaktion bei der Westfälischen Rundschau. Und da haben wir dann nur noch zwar nicht selber was recherchiert und geschrieben, sondern sich überwiegend mit Agenturmaterial für die Zeitung dann aufbereitet.
Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt ganz viele verschiedene Aufgaben, die Sie auch schon gemacht haben. Gibt es so eine Aufgabe, wo Sie sagen, das ist die mache ich am liebsten?
Nee, die hatten alle ihren Reiz. Mhm. Irgendwie. Und in der Bonner Phoenix-Zeit war halt das wirklich Geniale, dass es so verschieden war. dass ich mal CVD war für eine Vormittagsstrecke, dann für einen Nachmittag, dann mal wieder moderiert habe eine Woche, aber auch entweder mal vormittags, mal nachmittags. Und so war halt, oder Planer für die Tageszusammenfassung oder Senderedakteur für die Tageszusammenfassung. Und so war jede Woche eine andere. Und das war schon ein Traum, weil ich habe mir zu Beginn meiner Berufstätigkeit irgendwie nicht schlimmer vorgestellt, als Woche für Woche und Tag für Tag dasselbe oder zumindest Ähnliche zu machen. Und da kann man aber, glaube ich, wenn man in diesem Beruf ist, muss man diese Sorge eigentlich nicht haben, denn auch wenn die Abläufe gleich sind, die Themen und die Inhalte wechseln halt permanent und mittlerweile auch teilweise zu schnell oder sehr schnell, weil vieles dadurch oberflächlich bleibt in der Berichterstattung. Aber die Sorge, dass irgendwas langweilig wird, die muss man in diesem Job nicht haben.
Sie begleiten Bundestagsdebatten, Sie führen aber auch Interviews mit Spitzenpolitikern. Was macht für Sie einen guten Journalist aus? Und vielleicht anschließend, was macht ein gutes Interview aus?
Hängt, glaube ich, zusammen. Ein guter Journalist zeichnet sich für mich dadurch aus, dass er sich gut vorbereitet auf das, worüber er redet oder schreibt, und neugierig bleibt und das Ganze dann auch anwendet für das Interview. Dass man zwar natürlich eine Position hat, das ist ja immer so, dann aber trotzdem in dem Gespräch versucht, was rauszuarbeiten, was dem Publikum nützt auch. So, die Leute verstehen, was entweder eine Partei oder eine Person will, mit welchen Maßnahmen auch immer, die sie gerade angefangen haben. Also das zu vermitteln. Also ich habe mich immer als Vermittler gesehen in diesem Beruf.
Wie bleibt man neugierig?
Ich weiß nicht, das kommt von alleine, da habe ich keine gescheite Antwort drauf. Es gibt natürlich, wenn die in die dritte oder vierte Wiederholungsschleife gehen, dann muss man sich anstrengen, da muss man sich wirklich Mühe geben und zu sagen, so jetzt, was will ich, weil man glaubt, dass man es durchschaut hat, man muss sich dann halt sagen, nee, du hast es vielleicht dann doch nicht, zumindest nicht im Detail, oder dann guckst du mir dieses oder jenes Detail vielleicht zur Abwechslung doch nochmal ein bisschen genauer an.
Jetzt, wenn Sie Spitzenpolitiker interviewen, hat man viel mit Floskeln zu tun, mit Lehrplätzen, die alles bedeuten können. Der Satiriker Martin Sonneborn hat in einer Sendung, in der er zu Gast war, als er interviewt wurde, hat er die Antwort begonnen mit dem Satz, ich würde gerne zuerst auf eine andere Frage antworten. Wann haben Sie das Gefühl, Sie haben ein gutes Interview gemacht, und wann merken Sie, Sie haben auch ein schlechtes Interview gemacht oder ist es schlecht gelaufen?
Ich weiß gar nicht, ob man das selber so ohne weiteres entscheiden kann, weil ich merke häufig, dass ich direkt nach so einem Interview, egal wie lang das war, damit eine oder zwei Personen, häufig gar nicht so genau sagen kann, ob ich es jetzt wirklich gut fand oder nicht, weil man während des Gesprächs so konzentriert ist mit dem, was man wissen will, und gleichzeitig versucht, darauf zu achten, was da gesagt wird. Ich glaube, richtig, richtig gut ist es dann, wenn man merkt, dass es ein Gespräch war.
Wann war es ein Gespräch?
Na, wenn ich die Sachen, die ich zwar vorbereitet habe, möglicherweise weggelegt habe und dann nur noch reagiere auf das, was ich gehört habe. Und dass man wirklich nicht schon zwei, drei Fragen weiter ist oder Themen, die man im Hinterkopf hat, die muss man auch im Hinterkopf haben, aber sich dann wirklich auf das einlässt, was das Gegenüber sagt. Und da dann nachfragt, das ist Jahrzehnte fast schon her, vielleicht zwei bestimmt, ein Interviewseminar gemacht, wo der Interviewtrainer gesagt hat, natürlich müssen Sie sich vorbereiten auf das Gespräch, aber an Fragen müssen Sie nur zwei vorbereiten. Egal wie lang das Gespräch ist, also gut, wir haben da über klassische Fernsehinterviews, sagen wir mal 6-7 Minuten vielleicht, so diese Größenordnung. Und da ist tatsächlich auch was dran. Also wenn man ein Einzelinterview macht zum Beispiel, wenn ich zwei Gäste habe wie vom Bundestag, dann ist es nochmal was anderes, weil ich muss ja dann die andere Seite auch immer noch mitnehmen und gucken, dass sie ungefähr gleich verteilt sind. Also man hat dann auch noch so ein bisschen Management im Kopf und nicht nur die Inhalte, aber wo das immer ganz gut funktioniert hat, ist das beispielsweise bei Parteitagen, wenn man über 2 oder 3 Tage, wir senden ja dann relativ lange und dann auch mit vielen verschiedenen Gästen spricht, dann auch merkt, so ich bin jetzt in dem Thema dieses Parteitags auch drin und ich kann, eigentlich brauche ich nichts, sondern jetzt kommt, weiß ich nicht, der Fraktionsvorsitzende oder ein Minister oder eine Ministerin oder was auch immer, und ich habe
die Themenidee oder ich habe das Thema für das Gespräch und ich überlege mir am Anfang eine Frage und dann gucke ich, was kommt an Antwort. Und dann gehe ich in diese Antwort wieder rein und hole mir aus der Antwort was raus und frage dann nach. Und dann im Idealfall, kann man dann nochmal an ein, zwei Stellen intervenieren und sagen, aber. So.
Wie blicken Sie auf Talkshows heutzutage, auf die Talkshow-Landschaft?
Das ist eine Fangfrage. Oh, das Eis wird dünner. Das habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt, man muss jede Sendung unter verschiedenen Aspekten begucken, wenn man sie bewertet und einschätzt. Und man kann nicht das Kriterium irgendwie, wie funktioniert Phoenix, hernehmen für, wie funktioniert
so sollte diese, auch dann Karin Mioska diese funktionieren.
Diese oder jene Talkshow. Irgendwie ich mein tapferer kleiner Kanal macht eine ganz hervorragende Gesprächsrunde, dreimal die Woche mit der Phoenix-Runde, wo nicht immer die ganz bekannten Gesichter sitzen, wo aber immer Leute sitzen, die was von den Themen verstehen, sehr viel verstehen. Und wenn man was wissen will über die Dinge, wirklich was wissen will, dann kann ich diese Sendung immer nur empfehlen, weil da erfährt man dann tatsächlich auch was.
Und unter welchen anderen Aspekten sollte man die anderen Talkshows beurteilen dann?
Naja, dass sie halt natürlich auch Themen besprechen oder mit Menschen reden, jetzt nicht für die, die stundenlang Zeit haben, bei uns zu gucken, sondern wo es tatsächlich auch schneller gehen muss von den Abläufen her, wo diese Tiefe vielleicht auch gar nicht immer so erforderlich ist tatsächlich, um erstmal ein Bild zu schaffen von einer Problematik oder von einem Konflikt beispielsweise, dass man wenigstens mal so eine Idee davon hat. Und deswegen funktionieren die anders und dann haben die natürlich auch noch Quotendruck, einen ganz anderen als wir den haben, das darf man auch nicht übersehen. Gleichwohl gibt es den einen oder anderen Sendeplatz, der so exquisit ist, dass man sich, glaube ich, eigentlich über die Marktanteile nicht wirklich Gedanken machen müsste und meiner Meinung nach thematisch sehr viel mehr Möglichkeiten hätte, auch was die Gäste angeht, als man sie tatsächlich nutzt.
Was inhaltliche Tiefe angeht?
Auch das.
Woran liegt es, dass das nicht passiert?
Da müsste man die jeweiligen Redaktionen, glaube ich, fragen. Also ich weiß nicht, ob die sich selber den Druck so groß machen, dass sie einen bestimmten Marktanteil erreichen müssen und deshalb mehr auf Kontroverse setzen, als es gelegentlich meiner Meinung nach nötig ist. Ich habe jetzt gerade bei uns auch die Erfahrung gemacht, wenn man ein Thema diskutiert vor einer Plenumssitzung im Bundestag, mit Parteien, die eigentlich aus einer ähnlichen Ecke kommen, also beispielsweise Linke und SPD oder Grüne und SPD, kriegt man, wo man erstmal sagen würde, oh, die sind doch viel zu nah beisammen. Die sind auch relativ nah beisammen, aber das hat den schönen positiven Effekt, dass man nicht bei Adam und Eva anfängt, sondern die eine ähnliche Idee haben von einer bestimmten Problemlösung und man trotzdem feststellt, wie unterschiedlich auch in diesem Sektor oder in dieser Bandbreite, wie unterschiedlich da noch die Vorstellungen sind, wie man das Ganze umsetzen kann und kriegt dann häufig viel, viel konkretere Ideen und Vorschläge und Beispiele, als wenn ich beispielsweise einen rechten CSUler nehme und eine linke, so, ne? Weil da ist man ja generell so weit auseinander, dass es echt mühselig ist, überhaupt da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.
Was schätzen Sie an Phoenix? Also warum arbeiten Sie gerne bei Phoenix?
Weil wir Zeit haben für die Dinge, weil wir dann doch ein bisschen mehr drüber nachdenken, ob und was wir machen als die anderen und weil wir extrem schnell und flexibel sind, um das Programmänderungen angeht. Wir haben ja keine, wir müssen uns nicht, wer weiß wie, über wie viele Instanzen abstimmen, wenn wir unser Programm ändern, sondern wir müssen, weiß ich nicht, in der Doku-Redaktion anrufen und sagen, pass mal auf. Wir senden jetzt mal gerade durch und dann sagen die, na gut. Oder wenn irgendein plötzlich eine Live-Pressekonferenz übertragen werden soll zu einer Zeit, wo wir normalerweise kein aktuelles Programm machen, ist es auch, kann man ganz extrem schnell abstimmen mit den Kolleginnen und Kollegen und sagen, so, wir machen länger.
Hat es auch mit einer Haltung von Chefs bei Phoenix zu tun, dass man sagt, man lässt sich Zeit und wir geben den Raum? Oder womit hat das hauptsächlich zu tun?
Das hat hauptsächlich mit der Grundkonstruktion des Senders zu tun. Wir waren ja nie als Nachrichtenkanal angelegt. Wir sind in der Zeit oder mit der Zeit auch ein bisschen kleinteiliger geworden in der Berichterstattung, jedenfalls in den festen Formaten. in bestimmten Sendungen, aber wir hatten, es gab ja von Anfang an immer die Möglichkeit, Sachen ausführlich zu machen und intensiv zu begleiten und dauerhaft zu begleiten, ohne Rücksicht auf irgendein Sendeschema.
Jetzt arbeiten Sie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, beziehungsweise Phoenix ist Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es gibt viele Diskussionen über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Es gab dazu auch diese Woche eine Debatte im Bundestag. Ich weiß nicht, ob Sie die verfolgt haben. Aber meine Frage ist eher allgemeine. Was würden Sie, sind Aufgaben, welche Aufgaben muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfüllen und wie gut erfüllt er die momentan?
Ich glaube, dass er das alles in allem nach wie vor gut macht. Wenn man sich anguckt, was auch nach diversen Verfassungsgerichtsurteilen zur Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks alles erwartet und verlangt wird. Ein Angebot, das ja eben von Unterhaltung über Sport, eben auch über politische Berichterstattung und viele andere Dinge mehr reicht und das über mehrere, über in verschiedenen Medien, also über Fernsehen, Hörfunk und mittlerweile ja auch sehr viel online, finde ich, machen wir in der Summe alle miteinander nach wie vor eine gute bis sehr gute Arbeit. Was man auch festhalten muss, dass es in Einzelfällen dann natürlich Produktionen gibt oder Sendungen, die Kritik aushalten müssen, die auch intern Kritik bekommen, die von außen teilweise noch mehr Kritik bekommen. Bei der Kritik von außen muss man, finde ich, immer gucken, wo kommt sie her, welche Süppchen wird da jetzt gerade schon wieder gekocht und mit welcher Absicht geht es wirklich darum, diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt so unter Druck zu setzen, dass er noch mehr Fehler macht und damit Begründungen liefert, irgendwie warum er zumindest finanziell eingeschränkt werden muss, etc. Also da muss man auch genau hingucken, was da an Diskussionen läuft. Und in der Summe, finde ich, könnten wir, weil wir eben zu, denke ich ja dann doch zu 99% eine gute Arbeit machen, die häufig nicht wahrgenommen wird in der Kritik, sondern man pickt sich ein Format raus oder eine Sendung und sagt, was ist das schon wieder für ein Scheiß gewesen? Oder wie konnten die da nur? Und wieso haben die X und Y da eingeladen, etc.? Irgendwie das aber, deswegen bin ich mit diesen 99% immer zugange, dass öffentlich-rechtliche Sender der ARD und des ZDF, Deutschlandfunk, Deutsche Welle, alle die dazugehören, aber irgendwie Stunde um Stunde grundseriöse, saubere journalistische Arbeit abliefern mit einem großen Korrespondentennetz, mit Redaktionen, die sich Mühe geben, möglichst alles richtig darzustellen. Das geht dann meistens unter, sondern man nimmt sich eins raus und sagt, bäh.
Was wäre denn eine Reform, wo Sie sagen würden, da könnte sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk weiterentwickeln? Es gab die Diskussion, das ist jetzt schon ein, zwei Jahre her, um die Zusammenlegung von kleineren öffentlichen Sendern. Da ging es auch teilweise um Phoenix. Es gibt immer wieder Diskussionen um die Gebühren, der Rundfunkbeitrag, genau.
Aber alle, die uns böse wollen, kommt dann immer diese GEZ und Zwangsgebühren.
Zwangsgebühren, nein, das habe ich nicht gesagt.
Und dann wird wieder, ne, da können mich dann auch schon wieder aufregen,
weil
da wieder komplett ignoriert wird, was man für 18,63 Euro oder 36, weiß gerade nicht, was man dafür alles kriegt.
Ja.
Wie viel unfassbar viel man dafür kriegt.
Was könnte den öffentlich-rechtlichen Rundfunk besser machen? Sie haben jetzt schon gesagt, 99% sind gut, aber auch ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk muss sich ja auch weiterentwickeln. Was könnte er besser machen?
Da bin ich, glaube ich, der Falsche, um da irgendwelche Vorschläge zu verbreiten. Wir könnten an einzelnen Stellen vielleicht ein bisschen selbstkritischer sein mit den Sachen, die man macht. Man könnte auf der anderen Seite aber auch ein bisschen selbstbewusster sein mit Entscheidungen, die man trifft und sich nicht, ich formuliere es jetzt mal echt ein bisschen flapsig, nicht ins Hemd machen, wenn da von irgendeiner Seite plötzlich Kritik an eine Entscheidung kommt, sondern da muss man halt mal aufstampfen und sagen, nee, wir halten diese Entscheidung trotzdem für richtig, wenn es beispielsweise Personalentscheidungen geht und um Köpfe, die auf dem Sender sind oder nicht. Da muss man halt mal sagen, nee, hat unsere Kriterien für Qualität nicht erfüllt und deswegen haben wir uns so entschieden. Und da muss man auch gar nicht sich auf irgendwelche blödsinnigen Cancel-Culture-Diskussionen einlassen oder was da sonst auch schon mal gerne kommt, sondern nee, da kann man auch mal aufstampfen und auf die Bandbreite verweisen, die es gibt und die ja auch tatsächlich da ist. Und gelegentlich muss man auch mal gucken, ob man vielleicht an dem einen oder anderen Format mal noch ein bisschen schraubt und das ja, hier und da mal modifiziert Und möglicherweise kann man auch diverse Strukturen vielleicht noch ein bisschen schlanker machen, das ist keine Frage. Aber was auch da übersehen wird, was da immer so an Sparpotenzial vermutet wird, irgendwie, das ist teilweise ja gar nicht so groß. Also da wird dann auch mit falschen Argumenten und mit falschen Zahlen gearbeitet.
Was meinen Sie mit schlanker machen in der Verwaltung?
Organisatorische.
Sollte es mehr Livestreams geben? Also ich meine, Phoenix ist ja wirklich der Sender, der einzige Sender, bei dem Bundestagsdebatten live übertragen werden. Sport ist aber ein anderer Punkt. Also ist ja auch, wenn Olympia live übertragen wird, wurde ja jetzt auch wahnsinnig viel gestreamt, auch in den Mediatheken. Mhm. Es hat einen großen Anklang wirklich. Ist das auch etwas, was wirklich, wo man mehr Mut zu haben sollte, auch andere Sachen noch?
Ich glaube, das kommt von alleine irgendwie, dadurch, dass also audiovisuelle Medien haben sich ja immer je nach Weiterentwicklung der Technik auch weiterentwickelt. Irgendwie, wenn man sich so die Anfänge vom Hörfunk anguckt, beispielsweise die Anfänge vom Fernsehen, was da möglich war und was nicht, und welche Übertragungsmöglichkeiten wir durchs Internet beispielsweise heute haben, haben sich ja auch viele neue Varianten aufgetan und neue Formen entwickelt. Und ich bin ziemlich sicher, dass das von alleine kommt, diese Weiterentwicklung. Wir haben ja jetzt auch schon, wir selber nutzen ja auch schon verschiedene Ausspielwege. Also wir haben das lineare Programm, wir haben unseren Livestream, wir machen gelegentlich HBB-TV auch noch als Angebot, wir machen manche Sachen über YouTube, teilweise auch live, dass da über unseren YouTube-Kanal Sachen live laufen. Der Bundestag selber bietet ja sein eigenes Signal an, wo man dann wirklich bis nachts um zwei gucken kann, wenn man will. Man hat es dann halt nicht eingeordnet und wenn man was nicht versteht, sitzt da halt keiner, der es erklärt. Aber die Möglichkeiten sind ja schon da und sie werden ja auch zunehmend genutzt.
Was sind Formate, die Sie besonders schätzen und die Sie nutzen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ich mag so Kleinode, die wahrscheinlich gar nicht so eine Mörder-Einschaltquote haben, irgendwie wie Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, irgendwie sonntags um Viertel nach zehn oder zehn, so um diesen Dreh im WDR-Fernsehen, wo einer mit einer großen Leidenschaft sitzt für sein Thema Fußball und eine Redaktion, die ungeheuer alte, lustige Sachen findet und das Ganze so mit Sinn und Verstand und auch mit Humor aufbereitet. Das sind so Sachen, die ich total gerne mag. Ich höre im Hörfunk mit großer Wonne und großer Leidenschaft so Podcasts wie von Bastian Pastewka mit den Krimis aus den 60er, 70er, 80er Jahren, wo ich auch den Eindruck habe, da ist eine große Leidenschaft dabei. Radio 1 vom RBB hat viele Hörfunksendungen, wo du auch merkst, da sind Menschen am Start, die einfach Spaß daran haben, was sie da machen. Die Sonntagsfahrer ist so ein Ding, das ist das Mobilitätsmagazin, sonntags von 12 bis 2. Oder so einer wie Knut Elstermann, der beim Thema Kino und Film irgendwie aufgeht und da auch jeden Samstag 2 Stunden macht. Also immer da, ich habe jetzt ganz viele wahrscheinlich auch vergessen, die eine Erwähnung auch noch verdient hätten. Immer da, wo ich den Eindruck habe, da hat jemand so eine Leidenschaft für dieses Thema und weiß dann auch sehr viel darüber und ist aber jetzt nicht so ein Fachidiot, sondern hat einfach Spaß an dem auch und kann diesen Spaß auch vermitteln. Das sind die, und das kriegst du halt, weil es wirklich unabhängig stattfindet von der Einschaltquote, kriegt man dann halt doch nur bei den Öffentlich-Rechtlichen in der Form.
Jetzt verändert sich politische Berichterstattung auch dadurch durch Social Media. Es gibt wahnsinnig viele Politik-Podcasts. Veränderte Diskurslandschaft.
Es gibt ja auch richtig gute Politik.
Ja, absolut, genau.
Einer davon,
zum Beispiel Machtwechsel, meinen Sie doch.
Einer davon entsteht ja hier im Haus auch.
Genau, jetzt gerade, haben Sie recht. Nein, wir kommen da gleich darauf zu sprechen. Genau. Die Diskurse verändern sich oder finden auf verschiedenen Plattformen statt. Auch die Talkshow-Formate, sag ich mal, 60-Minuten-Diskussion wird durch das Podcast-Format ja auch irgendwie ersetzt, beziehungsweise die Podcasts können länger sein. Und jetzt haben Sie einen eigenen Podcast, genau. Unter 3 heißt der. Und meine Frage geht erstmal ein bisschen allgemeiner dahin. Wo verorten Sie sich jetzt in diesem Diskurs mit Social Media, Podcasten, lineares Fernsehen? Was finden Sie da wichtig und was finden Sie auch vielleicht vernachlässigbar und aber auch gut?
Also wir machen ja unter 3, um nochmal zu zeigen, wie viele verschiedene Facetten es in diesem Politikbetrieb gibt und was so die einzelnen Akteure und Akteurinnen darin machen und welche Rolle die da haben und wie deren Arbeit aussieht. Also wenn man beim bestimmten Thema die Schlagzeile sieht zu irgendwas, versuchen wir ja dahinter zu kommen, welche Prozesse sind da eigentlich abgelaufen, die zu dieser Schlagzeile geführt haben. Also auch mehr eher hintergründig. Wir machen ja auch kein Hard Talk, sondern wir wollen auch was lernen und verstehen über die Dinge und über die, die da zu Gast sind, wie die arbeiten, was sie für ein Selbstverständnis haben, wie die Zusammenarbeit mit anderen ist, wo es ein bisschen schwieriger ist und wo es auch manchmal aussichtslos ist und wie denken die eigentlich. Und das ist die Idee von Unter Drei und die Ausgangsidee war halt nicht nur dieses Wortspiel, weil Unter Drei darf ich ja eigentlich nicht benutzen, wenn ich was unter drei erfahre. Insofern war das ja schon haha, das ist aber natürlich öffentlich und man kann sich das alles anhören, aber die Idee war auch, dass wir aus drei verschiedenen Perspektiven die Dinge begucken. Also auf der einen Seite der Gast, die Gästin mit ihrer Sicht, der Politikwissenschaftler, jetzt die Politikwissenschaftlerin mit der wissenschaftlichen Analyse
und Julia Reuschenbach.
Ich als Journalist mit dem journalistischen Angang.
Mhm. Vielleicht müssen Sie unter drei nochmal vielleicht für die Zuhörer erklären. Es geht ja um Hintergrundgespräche, beziehungsweise die man nicht zitieren darf, wenn man unter Informationen, die man nicht zitieren darf, wenn man unter drei ist.
Ja, das ist so dieser Gag. Kodex hier, das unter eins. Wenn ich was unter eins bekomme, dann darf ich das mit Quelle und mit allem drum und dran zitieren. Zum Beispiel sagte der Bundeskanzler oder dann gibt es unter zwei. Da kann man die Information auch verwenden, die man bekommen hat und sagt dann aber dazu aus Regierungskreisen. Das heißt, die Quelle bleibt so ein bisschen vernebelt. Und unter drei ist im Grunde das tatsächlich eine Hintergrundinformation, die man aber für sich behalten muss, die einem dann hilft bei der Einordnung und Einschätzung von dem, was passiert oder gesagt wird, wo aber die Information an sich nicht zur Verbreitung gedacht ist.
Bekommen Sie oder nutzen Sie Social Media und wie beobachten Sie, sag ich mal, Politik auf Social Media, wie sie verbreitet wird? Also was ich eine Frage, die ich habe, oder das wäre auch mal spannend, was Sie dazu sagen, dass Politiker auch von allen Parteien immer so ein bisschen beklagen, wir reden gar nicht mehr miteinander, jeder macht nur noch, oder es ist total verhärtet, wir haben nur noch Kulturkampf, aber wenn sie dann über ihre Social-Media-Accounts Dinge verbreiten, sind das ganz oft ihre eigenen Ausschnitte ohne eine also da kann man eigentlich entweder nur Fan sein oder halt was Doofes kommentieren. Also was ist dann was ist der Punkt? Also da machen sie, das spielen die, finde ich, mal sehr stark mit und das geht ja, also alle Spitzenpolitiker machen das gefühlt. Wie nehmen Sie das wahr? Wie beobachten Sie sowas?
Oh nee, kann ja jeder machen, wie er will. Das ist halt dann, man schickt ja keine Pressemitteilung rum, sondern verbreitet dann irgendwelche Schnipsel über diese Kanäle, die auch eine relativ große Reichweite haben dann. Gut, man muss halt wissen, wo es herkommt und wer es gesagt hat und mit welcher Absicht. So weiß man ja, kann man ja damit umgehen. Entweder gucke oder höre ich mir das an oder eben nicht. Oder ich höre es mir an und habe dann trotzdem meine Sicht darauf. Das sind halt Ausspielwege im Grunde dann auch für Politikerinnen und Politiker, die es in der Form früher ja nicht gegeben hat. Insofern nutzt da jeder oder jede die Gelegenheit, seine Sachen zu verbreiten oder ihre. Völlig legitim. Ein Dialog entsteht dadurch wahrscheinlich eher weniger, sondern es gibt dann wahrscheinlich auch schnell mal einfach nur Kritik dran, aber es geht dann halt nicht weiter meistens. Ne? Aber so sind die Dinger ja auch nicht gedacht, sondern das ist halt für einen schnellen Konsum, für eine oberflächliche Einschätzung oder Einordnung, wenn überhaupt eine Einordnung. Es ist halt so, es wird halt eine Info rausgehauen und dann mal gucken, was passiert. Das ist die Problematik insgesamt in diesem Geschäft. Das habe ich vorhin auch schon mal angedeutet, dass viele Sachen einfach sehr schnell hochploppen, sehr wichtig genommen werden, irgendwie sehr groß gemacht werden und dann innerhalb von ein, zwei Tagen wieder in sich zusammenfallen, weil man dann festgestellt hat, irgendwie, naja, trägt vielleicht doch nicht oder war vielleicht doch nicht so eine gute Idee oder sollte einfach nur entweder von irgendwas ablenken oder einfach mal wieder irgendjemand bemerkbar machen. Diese schnellen Medien, mit denen wir mittlerweile viel zu tun haben und die wir ja teilweise auch bedienen, die führen halt dazu, dass die Zeit fürs darüber nachdenken häufig wegfällt. Also wir haben zwar, als ich angefangen habe, bei einer Zeitung auch immer unter Druck gearbeitet, aber wir hatten dann trotzdem immer noch in der Regel so 1, 2, 3 Stunden irgendwie, um zu überlegen, irgendwie, ist das jetzt, ist das was? Nehmen wir das noch mit auf die Seite 1 oder packen wir das als Meldung auf die 4, 5 oder sonst wo? Da haben, glaube ich, so kleinere Meldungen, wo irgendjemand was fordert oder vorschlägt, sehr viel größere Chancen inzwischen dann plötzlich ganz groß zu sein. Und wie gesagt, nach 2 Tagen sind sie dann gelegentlich auch schon wieder weg. Aber das Thema ist dann irgendwie da, wabert dann so rum, aber die Substanz fehlt. Und das ist ein bisschen kritischer Vorgang gerade.
In bestimmten gesellschaftlichen Diskursen kann man das Gefühl bekommen, ich sage, distanziere mich jetzt bewusst davon, dass wir eigentlich in so einer Spirale von Dauerempörung sind und uns über alles Mögliche aufregen und eigentlich kann man gar nicht mehr miteinander reden. Die Diskrepanz dazu ist aber, dass eigentlich, oder finde ich immer, wenn ich mit Mitmenschen umgehe oder in meinem Alltag, und Harald Welzer sagt das ja, der spricht viel über die dritten Orte und dass wir auch dritte Orte brauchen, also außer Familie und Beruf, wo man miteinander ins Gespräch kommt, dass die Erfahrung ja im Alltag ganz oft ist, dass man eigentlich ganz hilfsbereit ist, miteinander reden kann und klar kommen Konflikte, gibt es Konflikte, aber es gibt nicht diese Dauerempörung in dem wirklich alltäglichen, in dem engen Kreis. Und meine Frage ist dann, was bedeutet denn Verantwortung für Medien in Zeiten, in denen das suggeriert wird, dass es eigentlich ganz viel Dauerempörung gibt und geben sollte oder Themen auch hochgejazzt werden? Was bedeutet das für Medien?
Dass man sicherlich dreimal überlegen muss, ob man auf irgendwas einsteigt oder nicht und vor allem auch in welcher Form. Ne?
Also merkt man das in der Redaktionsdiskussionen bei Ihnen im Sender?
Naja, klar. Also je nachdem, wie tief ich drin bin in einem Thema, wenn ich dann irgendwo eine Zeile sehe über einer Nachrichtenagentur, kann es natürlich sein, dass ich sage, oh mein Gott, was ist denn da im Gange? Müssen wir groß machen so, oder noch größer. Und dann andere wiederum sagen, nee, entspannt euch mal, lest mal den Vorspann von diesem Agenturartikel, da steht beispielsweise schon drin, hatte vor 2 Jahren auch schon mal jemand diesen Vorschlag gemacht, oder lässt sich unter den augenblicklichen Mehrheiten sowieso nicht realisieren. So, also die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass irgendwas kommt, irgendwie das wird häufig nicht mehr hinreichend abgeklopft und das ist wirklich problematisch. Und da muss man wirklich sehr genau hingucken. Das andere ist natürlich, dass viele Medien auch über die Möglichkeit bei Social Media oder eben auch online, beziehungsweise die Notwendigkeit für die wahrgenommen zu werden, natürlich die Tendenz oder die Neigung dazu da ist, irgendwas zuzuspitzen oder noch größer oder dramatischer zu machen oder bedrohlicher, als es tatsächlich ist. Diese Neigung ist natürlich groß, weil man will ja geklickt werden. So, also ist die Frage, was muss ich machen, damit diese Aufmerksamkeit halten kann. Und das machst du natürlich nicht, indem du irgendwas differenziert und genau betrachtest, sondern indem du zuspitzt und dir im Idealfall dann von irgendjemand nochmal ein Zitat besorgst, der dann nochmal zuspitzt. So, und dann ist man auf so einer Ebene, die über kurz oder lang oder nach 3 Schritten mit der Ausgangsthese gar nichts mehr zu tun hat, sondern es geht dann plötzlich nur noch um Reaktion auf Reaktion auf Reaktion, aber es ist nicht ein ernsthaften politischer Vorgang.
Sie haben eben gesagt, als Sie über Interviews gesprochen haben, dass sie Ihnen auch wichtig ist, dass die Leute was mitnehmen, eine Erkenntnis haben vielleicht. Es gibt ja Kritik an einem Journalismus, der versucht dass Leute sich bekennen zu irgendwas. Und es gibt vielleicht auch manchmal eine Tendenz, dass Leute sich bekennen sollen, weil das irgendwie hilft, Leute einzuordnen. Dieser Wunsch nach Erkenntnis, beziehungsweise diese Diskrepanz zwischen Erkenntnis vielleicht auch und Bekenntnis, gab es das früher auch schon oder ist das auch so ein bisschen gerade ein Trend, den die beobachten oder gar nicht?
Das kommt immer auf das Thema an. Ne? Mhm. Also und ich glaube, nach meiner Erinnerung war das bei so existenziellen Fragen war das früher ausgeprägt und auch zu Recht.
Bei welchen zum Beispiel?
Weiß ich nicht, wenn es um Organspende geht, um assistierten Suizid oder solche wirklich dramatischen existenziellen Fragen, dass man da mal hintergefragt hat, auf welcher Wo stehst du da und warum? Irgendwie, dass man sich da intensiv beschäftigt hat mit und auch Positionen hinterfragt hat. Da ist das ja auch wichtig und nötig. Und mittlerweile muss man aber irgendwie, habe ich so den Eindruck, irgendwie zu allem Kram irgendwie, also oder manche Politiker oder manche Kolleginnen und Kollegen fragen dann entsprechend so auch teilweise inquisitorisch ab irgendwie. Und ich glaube, das ist nicht, ich finde das teilweise nicht angemessen.
Blickt man als ausgebildeter Journalist auf diese Vervielfältigung der Ausspielplattformen, also Podcasten, jeder kann sich ein Mikro nehmen und wirklich das verbreiten, was er möchte im gewissen Rahmen. Blicken Sie da auch kritisch drauf, weil Sie denken, das fördert vielleicht sowas auch? Oder ist das eigentlich eine positive Entwicklung?
Das ist ganz interessant, was wir heutzutage für Möglichkeiten haben, die vor 60, 70 Jahren noch als Utopien gehandelt wurden. Irgendwie, wenn ich so an Brecht, an die Brechtsche Radiotheorie denke, irgendwie, dass jeder sein eigener Sender sein kann und seine Sicht auf die Dinge verbreiten. Aber ich glaube, er hätte sich nie vorstellen können, wie es denn jetzt tatsächlich sich entwickelt hat. Auf der einen Seite finde ich es gut. Auf der anderen Seite hat man natürlich hier und da immer gewisse Risiken dabei, wenn das dann, weil die nicht mehr so ohne weiteres überprüfbar ist, was da eigentlich in die Welt geschickt wird. Und wenn ich an einzelne Portale denke, die mehr oder weniger konsequent Halbwahrheiten oder Unwahrheiten verbreiten oder belassen wir es mal dabei, dann finde ich die Entwicklung bedenklich, die ja durch die technische Entwicklung möglich geworden ist. Generell, ja, warum soll nicht jeder irgendwo und wo er will seine Meinung sagen? Generell, das haben wir ja auch im Grundgesetz. Insofern kann man da gar nichts gegen sagen. Es ist halt die Frage, wie solche Mittel und Möglichkeiten instrumentalisiert werden, wozu es dann führt.
Jetzt, wenn Sie vielleicht in 10, 20 Jahren nicht mehr als Journalist tätig sind, ich weiß es nicht, vielleicht ja auch doch noch.
In 10, 20?
Wie jung sind Sie jetzt? Sagen Sie nicht. Okay, der BVB ist auf jeden Fall älter.
Wann ich höre ja auf dieses
Sie
Jahr
sagen? Sie hören dieses Jahr?
Ja, September ist mein Renteneintrittstag und dann muss ich mal gucken, was danach kommt.
Ja, wollen Sie dem Journalismus verbunden bleiben?
Irgendwie bestimmt, wenn es geht. Ja. Man muss mal gucken, wie.
Und meine Frage wäre jetzt gewesen, wann würden Sie sagen, so, das entwickelt sich alles, oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch vielleicht journalistische Formate, das entwickelt sich in eine ganz gute Richtung. Da gibt es so ein, zwei Wünsche, die Sie hätten, in welche Richtung etwas mehr gehen sollte. Und
ich wünsche mir, dass doch wieder mehr auch auf das geguckt wird, was man da macht und dass man die Wirkung dessen, was man tut, vielleicht auch schon mal ein bisschen mitdenkt bei dem, was man was macht. Irgendwie, bevor man die Leute kribbelig macht oder nervös oder verängstigt oder verschreckt, dass man sich dann wirklich mit den Themen mal ein bisschen genauer auseinandersetzt, als es durch die Schnelllebigkeit und diverse Empörungswellen in den letzten Jahren sich entwickelt hat. Irgendwie nehmen wir dieses viel zitierte eigentlich Gebäudeenergiegesetz 23, 24, die Diskussionen darüber, wie das abgelaufen ist, wo auch meine Branche irgendwie fröhlich mitgemischt hat, ohne teilweise wirklich zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt, wie eine Wärmepumpe funktioniert, ob es vielleicht doch sinnvoll ist, wo auch in der Politik, die muss man da gleich mal mitnehmen, auf Sachen eingedroschen wurde und mit Falsch und mit Halbwahrheiten und Unwahrheiten gearbeitet worden ist, um dem politischen Gegner zu schaden, aber da auch nicht bedacht wurde, was das eigentlich für die Leute bedeutet, die ja irgendwie heizen müssen und wollen. Und jetzt haben wir es gerade auf einer neuen Ebene, kriegt ja wieder so einen neuen Dreh im Moment. Und jetzt heißt es ja natürlich nicht mehr Gebäudeenergiegesetz, sondern Gebäudemodernisierungsgesetz. Und der eine Absatz da drin dreht sich wieder um Heizung und bestimmte fossile Möglichkeiten sollen weiter Bestand haben. Auch im Grunde wieder besseres Wissen über den Klimawandel und auch wissenschaftliche Erkenntnisse dazu. Und sich da mal intensiver reinzuwurschteln und das genauer zu hinterfragen, das wäre schon ganz schick. Und das gilt nicht nur für dieses Thema, sondern das gilt generell für viele andere auch.
Wenn Sie zurückblicken auf Ihre Karriere, gibt es da zwei, drei Sachen, wo Sie sagen, das hat mich echt besonders geprägt?
geprägt, weiß ich nicht, aber es gibt dann halt immer so Sachen, wo man im Nachhinein immer noch gerne von erzählt,
zum Beispiel,
weil sie so überraschend passiert. Und ich hatte meine erste längere Live-Schrecke, ich glaube, es war 2003, in Bonn, als die US-Truppen in Bagdad einmarschiert sind, oder was, 2004? Ah, es ist so viel passiert. Ich musste das nachgucken. Also 2003 oder 2004, Irakkrieg, und die US-Truppen dann nach Bagdad vorgedrungen, und die, ich habe moderiert an dem Nachmittag, und die Kollegen sagten, nimm dir mal eine Agentur mit ins Studio, wir gucken mal kurz auf die Bilder, die wir live aus Bagdad kriegen, und dann schalten wir dir noch den Hörfunkkorrespondent aus Amman dazu, der hat dieselben Bilder, dann könnt ihr ein bisschen drüber reden. Na gut, dann habe ich mir ein, zwei Agenturen genommen und bin ins Studio gegangen, und dann sind es, glaube ich, 3 oder 4 Stunden geworden, die wir am Stück dann über diese Bilder, also nicht nur der Kollege in Amman, sondern dann kamen auch nach und nach 2 Studiogäste, dann haben wir gelegentlich auch mal einen Beitrag eingespielt und Sachen wiederholt, aber so, und dann, ja, dann bist du unvorbereitet und ohne es vorher zu ahnen, dann plötzlich 3, 4 Stunden da im Studio und machst da Live-Programm. So, das sind dann so Sachen, die hängen bleiben, oder vergangener Mai, Kanzlerwahl, wo wir auch gedacht haben, um 12 sind wir fertig. Und dann wurde es halt dann doch 19 Uhr, bis wir tatsächlich fertig waren, und hatten aber so ab ungefähr 10 oder 11, als das erste Ergebnis kam, dann wirklich angefangen zu improvisieren und zu gucken, was passiert da gerade. Aber hatten auch da keinen Plan mehr, weil alle Gästeanfragen natürlich nicht mehr stimmten und auch gar nicht mehr zu kriegen waren. Und dann fängt man an, halt ja, von der Erfahrung zu leben und von dem, ja, was man gerade im Kopf hat. Und dass man sich auch viele Kollegen, die da und Kolleginnen, die da parallel noch tätig sind, dass es dann auch funktioniert.
Wenn es jetzt junge Leute gibt, die überlegen, ob sie Journalismus studieren, was würden sie denen sagen?
Unbedingt.
Warum?
Weil es einfach so interessant ist, weil man mit so vielen verschiedenen Sachen zu tun hat, mit vielen verschiedenen Themen, irgendwie, weil man in Bereiche vordringt, die man als normaler Mensch nicht rein kann. Das fängt in der Lokalredaktion an. Irgendwie, da habe ich Leute getroffen, denen wäre ich sonst nie begegnet, die gemalt haben, die irgendwelche Tiere gezüchtet haben, die irgendeine Leidenschaft hatten, auch mit Politikern. Da setze ich dann fort, irgendwie hier in diesem Betrieb, dass man mit Ministerinnen, Ministern sprechen kann, Interviews mit Kanzlern. Einfach, ja, und weil man sich mit Themen immer wieder aufs Neue auseinandersetzen muss, um sie wenigstens ansatzweise zu verstehen. Und man muss sich allerdings darüber immer klar machen, dass man zwar relativ weit kommt bei manchen Themen, aber auch nicht bis ans Ende, also sie auch nicht komplett durchdringt. Aber so diese Möglichkeiten bietet dieser Beruf, irgendwie, wenn man neugierig ist und sich ja auch für viele verschiedene Sachen interessiert. Und da gibt es eigentlich nach meiner Erfahrung, die ist jetzt in der Hinsicht dann meinetwegen auch ein bisschen eindimensional, aber dann gibt es nichts Besseres, wenn man da Spaß dran hat. Auch Menschen zu treffen, die man sonst nicht treffen könnte.
Zum Schluss müssen wir nochmal zur Kultur kommen, weil Sie haben schon über Gitarren, ja, wir haben, der Podcast heißt Milch und Kultur, und wir haben so wenig über Kultur gesprochen.
Das ist
dafür
tragisch.
Aber sehr viel über Ihre Arbeit, was auch sehr schön ist. Aber zum Schluss, Sie haben gerade schon erzählt von 2, eventuell mehr als einer Gitarre, die zu Hause sind.
6, glaube ich.
6. Erzählen Sie mir von Ihrer Gitarrenleidenschaft. Was passiert mit diesen, wo sind diese Gitarren zu Hause, und was passiert mit denen, und was spielen sie dann, wenn sie spielen?
5 stehen halt immer rum, und mit einer spiele ich dann je nachdem. Das, gut, manche sind
jetzt 6 ist schon ein Liebhaber dann
fast. Nee, das hat sich so entwickelt irgendwie, dass ich das erste Geschenk, das war halt so ein Konzertgitarrenmodell. Dann habe ich irgendwann die erste Western-Gitarre gekauft. Dann habe ich irgendwann gedacht, ich müsste unbedingt eine Ovation haben. Dann habe ich in einer Band gespielt, und da hatte der Gitarrist seine 12-seitige plötzlich über und wollte die nicht mehr, dann habe ich ihm die abgekauft. Dann habe ich mir irgendwann nochmal eine bessere Western-Gitarre gekauft oder auch eine richtig gute, und vor, weiß ich glaube, 3 Jahren inzwischen dann auch nochmal eine elektrische, spaßeshalber. So hat sich das entwickelt, einfach mit der, also es ist jetzt keine Sammlung, sondern es hatte unterschiedliche Gründe, warum dann immer mal wieder eine dazu kam.
So, wir waren aber am Anfang stehen geblieben, dass Sie nie Kurse gemacht haben. Ja. Sie haben sich das dann selber beigebracht, und dann spielen Sie, abends setzen Sie sich hin und dann?
Manchmal, also nicht jeden
Abend. Was wird denn dann gespielt?
Nicht jeden Abend, wenn am Wochenende, auch nach Lust und Laune irgendwie, das kann alles Mögliche sein.
Zum Beispiel?
Pop, Rock, auch mal Balladen, alles was so geht, wenn man da alleine sitzt.
Okay. Wissen Sie, was das letzte Lied ist, das Sie gehört haben?
Gehört?
Ja, im Radio oder vielleicht bewusst angemacht?
Nee.
Läuft bei Ihnen Musik?
Also ja, viel. Wahrscheinlich ist das
im Radio auch.
Ja. Also ich höre vor allem morgens höre ich sehr viel Radio und am Wochenende.
Ist Deutschlandfunk? Nee. Was hören Sie?
Nee. Ich höre unter der Woche morgens Deutschlandfunk Kultur, weil die auch ein gutes Musikprogramm haben. Also es nervt nicht, sondern da sind doch Sachen bei, wo ich sage, ach, dann sind da mal ganz alte Schätzchen dabei. So, die machen da eine gute Mischung morgens und man ist auch inhaltlich, also man geht nicht ahnungslos aus dem Haus. Am Wochenende habe ich so diverse Formate, die ich höre, viel bei Radio 1 tatsächlich auch. Bis hin zu sonntagsnachmittags, wenn ich zu Hause bin, Inforadio, auch vom RBB, weil dann auch wieder Sportberichterstattung drin ist. Und da ist dann immer auch immer Musik mit dabei.
Was sind denn Bands, die Sie begleitet haben? Sie haben schon gesagt, Matzen haben sich in dem Podcast hier gehört und da haben Sie gesagt, Sie haben auch eine Beziehung zu Matzen, aber was sind so Bands, die Sie begleitet haben über die Jahre?
Da liegen ja jetzt auch ein paar Jahrzehnte irgendwie
schwer zu sagen.
Zwischen Matzen, ja? Und so wie ich angefangen habe, ich habe so mit sehr früh Deep Purple, Pink Floyd, Uriah Heep, so das waren so die 70er bis frühe 80er und dann haben sich ja halt auch die Musikszene weiterentwickelt und dann kamen auch immer wieder neue und andere dazu und ich höre ein relativ breites Spektrum von Klassik bis Jazz und alles, was dazwischen liegt. Ich habe in letzter Zeit auch einige Vinyl-Platten Jazz dann auch gekauft mit vorwiegend Saxophonisten beispielsweise und mag das im Moment auch ganz gerne, weil viel an Popmusik langweilt dann auch schnell. Höre ich gelegentlich auch, kann aber auch, weil man es einmal durchschaut hat, wie das Schema läuft, dann ist es halt auch sehr schnell langweilig. Und das ist bei Jazz dann eher weniger. Wobei ich so die ganz wilden Sachen mag ich auch nicht. Irgendwie, das ist mir dann zu kribbelig und zu wuselig. Aber da gibt es schon feine Sachen.
Und inwiefern sind Sie Konzertgänger? Und inwiefern hat sich das auch verändert vielleicht?
Das schwankt. Ich muss gerade überlegen, wo ich zuletzt war. Ich habe irgendwie vor 2-3 Jahren vor 2-3 Jahren gab es endlich mal die Purple Live hier. Das war irgendwie mehrere Jahre verschoben wegen Corona. Das fand ich ziemlich großartig, irgendwie, weil die mit Würde gealtert sind auf der Bühne und dann auch nicht so getan haben, als wenn sie noch 20 oder 30 sind, sondern ein super Set gespielt haben und aber wie gesagt trotzdem mit Anstand und ähnlich und Würde und ähnlich Steve Hackett im Mai letztes Jahr, dem Gitarrist von Genesis. Genesis ist auch ein großer Faktor im Übrigen. Dann habe ich beschlossen, dass ich dieses Jahr dann tatsächlich nochmal hier in Berlin zu Niedecken und Bab gehe. Das wird dann wahrscheinlich mein letztes. Ich habe die das erste Mal gesehen, Anfang der 80er in der Mensa an der Uni Dortmund. Also ein ganz anderes Setting und ein ganz anderes Alter und ein anderes Programm. Und dann habe ich jetzt, weil der auch so auf die, ich glaube, Zielgerade oder wie es nennt, diese Tour. Dann dachte ich, ach komm, ich gehe doch noch mal hin.
Okay. Und Matzen, da gibt es eine persönliche Beziehung, beziehungsweise Sie haben Matzen gespielt auf einer Weihnachtsfeier.
Ja, wir haben,
darf,
so
ich eine, das,
wir haben
darf so, man das erzählen?
Wir haben so eine Hauptstadtstudio-Band. Tatsächlich.
Wer ist da
kurz
drin?
Vor Weihnachten so mit Kolleginnen und Kollegen, überwiegend aus dem technischen Bereich übrigens.
Ah, ja.
Und da war auch ein Matzenstück dabei.
Welches wissen Sie es noch?
Guten Tag, meine Damen und Herren, sind Sie bereit für ein kleines bisschen Lärm? Irgendwie, das schien zu der Opener.
Ja, das ist wirklich auch der Opener auf dem Album, genau. Okay, gibt es so Orte, wo Sie hingehen in Berlin für gute Musik? Oder sind Sie mittlerweile einmal auch Schallplatten zu Hause auflegen? Oder gibt es einen Ort, wo Sie gerne hingehen, auch zum Beispiel um Live-Musik zu hören?
Nö, da gibt es ja verschiedene immer. Also bestimmte Sachen kriegt man ja nur noch in diesen ganz großen Hallen, was ein bisschen schade ist. Mein Nachbar von oben drüber, der spielt auch Saxophon, der hat den nächsten Auftritt Mitte März. Ich glaube, da gehe ich auch mal wieder hin. Das sind dann diese schönen kleinen
Clubs. Ja, absolut. Sowas meinte ich eigentlich in Richtung, ja.
Aber das wechselt durch.
Wechselt durch. Ne? Ja. Okay. Ganz zum Abschluss dürfen Sie, wenn Sie möchten, eine Musik- und eine Buchempfehlung geben. Gibt es ein Buch, entweder das Sie geprägt hat oder das Sie kürzlich gelesen haben, das Sie Hörerinnen und Hörern ans Herz legen oder Auch ein Album oder ein Song, das kann auch.
Oh, da gäbe es wieder jede Menge. Und dann habe ich dann doch nicht genau genug hingeguckt. aber ich lese gerade tatsächlich von Stan Nadolny ein Buch, das ist allerdings auch schon, ich glaube, mehr als 20 Jahre alt. Das heißt Ullstein-Roman. Mhm. Hat er, glaube ich, 2003 geschrieben und ist im Grunde die Geschichte des Ullstein-Verlags. Und jetzt bin ich endlich dazu gekommen, das habe ich schon eine ganze Weile auf eine Empfehlung von einer Kollegin hin. Das ist auch ein ganz tolles Buch. Und das das fängt wirklich mit den Anfängen dieses Verlages an, angefangen in Fürth, bis dann so der erste nach Berlin gegangen ist und sich dieser Verlag so peu à peu entwickelt hat, aus einem Papierhandel heraus. Und das ist so in vielerlei Hinsicht ein spannender, überwiegend Roman, der aber natürlich eine historische Basis hat in vielen Punkten. Auch die Figuren sind hier überwiegend real existierende, weil es auch jüdisches Leben beschreibt und wie es sich verändert hat, wie es auch immer weltlicher geworden ist hier, wie sich auch so eine Firma und so ein Verlag entwickelt. Und das finde ich deshalb spannend, weil ja wir gerade wieder so einen Umbruch haben in der Medienlandschaft. Auch wir haben ja teilweise darüber gesprochen. Also wir sind ja wieder an so einem Punkt, wo viel Verbreitung sich verändert und dadurch andere Möglichkeiten auftun. Deswegen finde ich das im Moment ganz gerade spannend und bin auch froh, dass ich es jetzt endlich mal in die Hand genommen habe und lese da auch mit viel Wonne, wann immer es geht, drin.
Und Musik gibt es da auch?
Musik habe ich mir jetzt gerade so ein Doppel-Live-Album von Art Pepper gekauft und bin auch ganz hin und weg.
Okay, die Musikempfehlung von Erhard Schärfer. Ganz zum Schluss, warum sollte man Milch und Kultur hören?
Weil da jenseits dieser Folge hier ganz viele interessante Leute zu Gast sind und es einen Gastgeber gibt, der so eine Basisneugier hat. Und das mag ich und deswegen habe ich auch zugesagt.
Sehr schön, dass Sie heute mit dabei waren. Wir werden das Gespräch jetzt beenden, denn Herr Schäfer muss heute Abend Fußball gucken.
Ja.
Denn heute Abend spielt sein Verein, die Borussia, gegen Bayern München und vielleicht können heute Wunden geleckt werden nach dem deprimierenden.
Oder die Meisterschaft ist entschieden.
Oder die Meisterschaft ist entschieden.
Nach dem Aus in der Champions League irgendwie noch einen ganz miesen Auftritt noch hinten drauf. Das weiß man bei meinem Verein leider nie.
Ja, das ist immer im Fußball so, ne?
Aber wir gucken dann immer auf die nächste Saison und sind dann felsenfest davon überzeugt, dass es in der nächsten Saison dann aber wirklich gut wird.
Ein Freund hat auch geschrieben, er ist auch Dortmund-Fan, der regt sich immer auf, wenn die dann immer am Ende noch einen kriegen. Dann habe ich gesagt, wieso, hey, die werden noch Meister. Und dann hat er gesagt, ja, ohne Jahreszahl stimme ich dir zu. In diesem Sinne, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, vielen Dank für Ihre Zeit. Heute zu Gast bei Milch und Kultur war Erhard Schärfer. Danke.
Ich habe zu danken.